Sie kommt aus einer anderen Zeit und gibt mir zu verstehen, wir alle kommen früher oder später aus einer anderen Zeit. Das ist ein Zitat aus dem Roman von Norbert Krohn mit dem Titel »Manchmal ist es sogar lustig, meine Mutter, ihr langes Leben und ich«. In dem Buch geht es um Leben und Tod, es geht um die Demenz einer Mutter, die, so vermutet man beim Lesen, vielleicht auch einige Züge der Mutter des Autors trägt. Und es geht um den letzten Augenblick und die Schwierigkeit, dafür eine Sprache zu finden. Guten Tag, Norbert Krohn.
Hallo, Herr Schröer.
Zu Beginn müssen wir vielleicht doch klären, auf Ihrem Buch steht Roman, aber darf ich sagen, dass Ihr Buch auch, ich sage ganz bewusst, auch autobiografische Züge trägt?
Also es ist ein Erlebnishintergrund, der das Buch noch als alles Passierte inspiriert hat. Und ich musste über diese Dinge, die ich erlebt habe, nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch bei meiner Tante, diese beginnende Demenz und diese Schwierigkeiten, aber auch diese komischen, tragikomischen Momente einfach schreiben, weil ich es sonst nicht hätte mitmachen können. Und beim Schreiben merkt man dann aber, das ist alles ein bisschen natürlich auch wie Dichtung und Wahrheit bei Goethe, man muss dann auch fiktionalisieren. Und so ist das so eine gewisse Mischung.
Um das poetologisch vielleicht mal auszudrücken, ist Schreiben auch so etwas wie ein Domestizieren der Emotionen?
Es ist auf alle Fälle ein Versuch, damit umzugehen. Also irgendwie damit klarzukommen, mit dem, was wir alle nicht verstehen in unserer Existenz ja letztendlich, dass wir auf den Tod zugehen, das wissen wir als Menschen. Das ist ja auch sozusagen das, was uns überhaupt zu allem motiviert, was wir tun im Leben. Also, aber wie gehen wir dann damit um, wenn eben jemand zu entschwinden beginnt? Und das natürlich schmerzlich ist, weil man ja auch schon selber in die eigene Zukunft blickt.
Kommen wir jetzt auf die Mutter in dem Buch zu sprechen. Sie ist garstig, sie schimpft mit ihrem Sohn nach Herzenslust. Sie ist störrisch, auch oft stur. Manchmal fragt man sich, warum sagt der Sohn eigentlich nicht, jetzt reicht's, mach doch deinen Kram allein?
Ja, also man muss dazu sagen, die Mutter ist nicht nur garstig und stur, sie ist auch komödiantisch. Und ich glaube, dass das, was da passiert, auch auf dem Hintergrund gesehen werden muss, wie meine Mutter in ihrem früheren Leben war, einfach eine unglaublich starke und freche auch Person bei Kaffeeklatschen. Ich habe das jetzt auch von Bekannten von ihr immer wieder gehört, was für eine explosive und originelle Figur und starke Person sie war. Und natürlich, wenn das jetzt hier in diese Scharmützel geht zwischen ihr und dem Sohn, wo alles sich dramatisiert, da kommt diese Bitternis, die ganz offensichtlich tief in ihr drin ist, zum Vorschein. Aber man kennt sie halt, man liebt sie von klein auf und man lässt so jemanden einfach nicht im Stich. Da kommt ja auch noch dazu, dass mein Vater lange Pflegefall war, wir haben das gemeinsam durchgestanden und ich bin ja auch sehr katholisch geprägt durch sie, auch wenn ich das anders als meine Mutter, die ja wirklich sehr katholisch geblieben ist, nicht mehr so lebe. Aber auch da gibt es so ein gewisses Verpflichtungsgefühl.
Einmal schreiben Sie, meine Mutter wäre nie so alt geworden, wenn sie nicht so eigenwillig und widerspenstig gewesen wäre. Also sie hat eine enorme Lebensenergie gehabt. Und ist das richtig? Ist so eine Mutter auch eine Schule fürs Leben? Denn an einer anderen Stelle schreiben Sie, meine Mutter hat mich ein Leben lang dazu herausgefordert, sie als Andersdenkende auszuhalten. Das fehlt uns doch manchmal heute, oder?
Also das Aushalten des Andersdenkenden ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich trainieren müssen. Und eigentlich erleben wir das Andersdenkende ja permanent in unseren Familien, weil wir haben ja das mehr oder weniger alle, dass eben die Eltern aus einer anderen Zeit kommen. Gut, so diese 68er-Eltern sind vielleicht da schon viel näher dran an den Jüngeren oder so. Aber da gibt es immer jemanden in der Familie, der ein bisschen obskure vielleicht Vorstellungen hat oder ganz andere Sachen macht. Und wir sind ja irgendwie als Gesellschaft auch eine große Familie und müssen das auch irgendwie aushalten, so wie wir das am Kaffeetisch aushalten müssen. Ja? Und meine Mutter, klar, die kommt einfach aus einer Zeit, 1930 geboren, aus dem Sudetenland, also aus den Randbezirken der Tschechoslowakei. Und da spielen Prägungen einmal katholischer Art, aber auch natürlich aus der nationalsozialistischen Zeit, wobei die Familie eher österreichisch-ungarisch sozusagen geprägt war, aber aus dieser alten Zeit eine große Rolle. Da wird man mit Wertevorstellungen und Ansagen teilweise auch als Jugendlicher konfrontiert, die einfach haarsträubend für mich waren. Ja.
Aber es schützt einen einfach auch davor, sich in seine Blase zurückzuziehen, weil so eine Familie ist eben auch ein Kosmos und man lernt es einfach auch, andere Meinungen auszuhalten, was uns ja oft auch fehlt. Davon erzählen Sie in dem Buch. Sie erzählen auch, wie Ihre Mutter an Demenz erkrankt ist. Wie geht der Sohn damit um?
Ja, es beginnt mit so schleichenden Prozessen, die man genau wie die Betroffenen selber eigentlich nicht so wirklich wahrhaben will. Bei meiner Mutter war es eben so, dass die plötzlich angefangen hat, Musik zu hören. Und ich habe die Musik nicht gehört. Schlager, der immer wiederkehrte. Und ich habe sie dann quasi durchgerüttelt verbal. Da müssen wir doch mal irgendwie was tun. Ach, diese schreckliche Musik, mitten in der Nacht spielt der das immer. Darf der das doch nicht, Mutter? Also sollte man vielleicht mal, wenn die Musik auf irgendeinen Neurologen geht. Nein, auf gar keinen Fall. Ich höre schlecht, hat sie dann gesagt. Ich soll mal zum Ohrenarzt gehen. Also man ringt damit, man ist verzweifelt, dringt aber nicht mehr durch. Und wie gesagt, da beginnt dann letztendlich so diese Notwendigkeit auch des Schreibens. Und man muss dann auch diese Versorgung versuchen, nach und nach herzustellen, weil allein schafft man das halt einfach alles nicht.
Das ist eine Riesenherausforderung, die jetzt auf unsere Generation natürlich massiv zukommt, zumal die Eltern immer älter werden. Sie sagten es bereits, die Mutter in dem Buch ist sehr katholisch. Sie betet Ave Maria, sie betet Vater Unser. Welche Rolle spielen denn Rituale und auch Gebete für Sie, auch als Sie an Demenz erkrankt ist?
Das war vor allem am Ende dann, als es so richtig in die Selbstverlorenheit ging, dass sie sehr viel dann wieder gebetet hat. Ave Maria, Sie mussten dazu sagen, auf der Demenzstation, wo meine Mutter dann am Ende war, gab es auch eine Dame, die immer den Flur auf und ab marschierte. Die war also physisch ganz fit mit ihrem Rollator, aber wusste gar nicht mehr, wo sie ist. Und manchmal saß sie dann auf so einem Bänkchen und sagte, ach, lieber Gott und so weiter und betete auch. Also ich habe das auch bei Beerdigungen erlebt, dann in dem Kontext bei meiner Tante, wie dann plötzlich diese Eingebundenheit in die alte Tradition, die ich aus der Kindheit ganz stark kenne, ich bin sehr oft in der Kirche gewesen, sehr katholisch erzogen worden, wie das dann hilft, so einen Moment, den man nicht versteht, in so einer Gemeinschaft und mit Ritualen. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf das konkret Religiöse gehen, aber einfach, dass wir doch was brauchen, wo wir einen Ritus oder eine Zeremonie haben, die uns da aufhebt.
Wenn Sie Ihre Mutter oder auch die Demenzkranke, von der Sie gerade sprachen, die über den Flur geht, beobachtet haben, wie Sie die Gebete sprechen, hatten Sie den Eindruck als Beobachter, dass das etwas Tröstendes für die Betroffenen hat?
Für meine Mutter hatte das auf alle Fälle was Tröstendes, weil diese Verzweiflung halt für sie auch nicht rationalisierbar war. Und dann eben diese Formeln, das ist ja beim katholischen Gebet insbesondere so, dieses formelhafte Wiederholen, das ist ja etwas, worin man dann auch eben rosenkranzartig sozusagen diese Grundierung oder dieses Aufgefangensein spürt. Ja.
Fast wie eine Meditation ist das. Mhm. Sie denken in Ihrem Buch auch darüber nach, wie das ist jetzt in unserer jetzigen Situation. Irgendwann werden die Babyboomer alt und pflegebedürftig sein, demenzkrank sein. Sie schreiben, für die Endstation von Demenzerkrankungen benötigen wir eine veränderte Gesetzgebung zu aktiver Sterbehilfe. Was sollte oder müsste diese andere Gesetzgebung denn leisten?
Das ist natürlich auch wieder, wenn man jetzt so im religiösen Kontext spricht, ein heißes Eisen, weil ja kirchlich gesehen das Thema Sterbehilfe, ich weiß nicht, wie da die offizielle Position der Kirche ist.
Die Kirche lehnt das strikt ab.
Ja, traditionell zumindest strikt dagegen ist, da bin ich anderer Meinung. Ich sehe mich da in einer philosophischen Tradition, die das Recht des Menschen auf ein selbstbestimmtes Sterben sieht. Und in dem Moment sehe ich auch, wenn jemand den Sterbewunsch hat, dass er das Recht hat, dann auch vielleicht eben assistierten Suizid ermöglicht zu bekommen. Jetzt gehe ich aber in diesem Buch einen Schritt weiter, denn ich kenne viele Leute, die sagen, bevor es mit mir so weit kommt, da fahre ich nach Holland oder da unternehme ich was. Da haben wir schon vorgesorgt. Man erlebt aber eben bei Demenz, dass dieser Übergang so schleichend ist, dass es gar nicht möglich ist und dass wir alle so einen kreatürlichen, starken Lebenswillen haben, dass es gar nicht möglich ist, eigentlich dann, so wie Walter Jens es sich zum Beispiel auch mit Hans Küng vorgestellt hat, dann im richtigen Moment loszulassen. Wir leben Pflegebedürftigkeit im Jahr 2030 von 6 Millionen Menschen. Davon werden viele dement sein. Ich habe in meine Patientenverfügung reingeschrieben, wenn ich in einem Zustand einer so fortgeschrittenen Demenz bin Und wenn es dann rechtlich möglich ist, also gesetzlich möglich ist, dann möchte ich gerne, dass mich jemand aus dieser Situation durch eine aktive Sterbehilfe befreit.
Nun hat man aber bei manchen Demenzerkrankten durchaus den Eindruck, sie seien gar nicht unglücklich, vielleicht im Stadium eines Kindes, aber durchaus machen sie einen sehr glücklichen Eindruck. Das ist doch ein Leben.
Ja, das ist anfangs noch ein Leben und dann ist das eben eine schiefe Ebene. Und wie gesagt, ich kann da für niemanden anderen sprechen. Und nimm nochmal den Fall Walter Jens her. Seine Frau Inge Jens hat dann ja auch in einem Buch beschrieben, Walter Jens, der sich sehr eingesetzt hat, immer für dieses menschenwürdige, selbstbestimmte Sterben, das dann nicht gemacht hat, dann wurde er dement. Und Inge Jens ringt in diesem Zustand darum, was würde sich mein Mann eigentlich jetzt wünschen? Weil zum einen ist er jetzt in dem Zustand, wo er bei einer Patientenverfügung gesagt hat, das ist jetzt der Fall, wo ich nicht mehr leben möchte. Und andererseits sieht sie, dass er physisch eigentlich keine Schmerzen hat, dass er schwankt zwischen dem, ich will nicht mehr. Der sagt öfter, ich will nicht mehr. Und dann sagt er wieder, ach nein, nein, ich will noch oder so. Also sie hat sich dann ja auch innerlich sozusagen von diesem Sterbewunsch emanzipiert, den er da formuliert hat. Sie hätte sowieso nichts machen können. Ja, sie hätte ihn nicht auf rechtlicher Basis da erlösen können.
Und da kommt sicher dann irgendwann auch sowas wie ein ökonomischer Faktor ins Spiel. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn uns die Pflegekosten über den Kopf wachsen, dass das auch eine Rolle spielen könnte.
Also es gibt ja immer diese Sorge, dass das dann sozusagen dazu führt, dass Angehörige aus Gier oder aus Erbgründen jemanden da von seinem Leid, sagen wir mal, das auf alle Fälle existiert, auch vielleicht früher befreien wollen. Auf der anderen Seite kann man ethisch auch argumentieren, dass die Pflegekosten sehr hoch sind, die wir als Gesellschaft tragen müssen. Und ich kann da nur von meiner Seite aussprechen. Ich spreche jetzt nicht von der Seite der Gesellschaft aus. Aber wenn ich erlebt habe, wie meine Tante wahnsinnig dement, ein Leidenszustand, die konnte gar keinen halben Satz, die konnte gar keine Wörter mehr formulieren, nur noch rumkriechend sozusagen, nur noch im Sessel vor sich hin röchelnd oder so da saß, da wusste ich nicht mehr, warum ich, wenn ich in der Situation wäre, noch mit Medikamenten am Leben gehalten werden soll, zu Kosten, die einfach 5.000 Euro pro Person im Monat sind, weil man ja dann auch bei diesem schwierigen Gesundheitssystem anderen Menschen, die vielleicht ein selbstbestimmtes Leben haben, die Chancen nimmt. Man könnte auch argumentieren, es ist ethisch gesehen gegenüber anderen, das kann man nur aus der eigenen Perspektive formulieren, nicht für andere, logischerweise. Da würde ich sagen, bitte, ihr dürft mich gehen lassen, nehmt dieses Geld, was ich koste, für andere Menschen her.
Ja, könnten wir sicher jetzt noch lange diskutieren, inwieweit es da gerechtfertigt ist, abzuwägen und das überhaupt nebeneinander zu stellen. Kommen wir aber nochmal auf Tod und Sterben zu sprechen. Darum geht es ja auch in Ihrem Buch. Hätte man ohne den Tod irgendeinen Grund, sich anzustrengen? So eine Frage in dem Buch. Warum sollte man sich nicht anstrengen, wenn man ein ewiges Leben hat?
Ich denke, dass die Sinnsuche für den Menschen sozusagen das Existenzmerkmal ist, dass wir uns alle fragen, wohin gehen wir, warum müssen wir sterben und dass wir allein durch dieses Ringen kulturelle Leistungen und medizinische Leistungen und gesellschaftliche Leistungen hervorbringen. Unter Umständen natürlich auch zerstörerische Leistungen, weil man sich denkt, man muss sich als Feldherr jetzt in die Geschichte einschreiben oder so. Also es ist eine doppelbödige Sache. Aber ich denke, wenn man jetzt kein Ende vor Augen hätte, ja, dann würde man sehr, sehr viel mehr auf einem Abwarten und in einem Zustand des mache ich heute nicht, mache ich morgen sozusagen leben. Und das ist, glaube ich, dann ein sehr sinnloses Leben.
Die geliebte Tante Anna spielt in dem Buch, also das Sterben auch der geliebten Tante Anna, ihre Demenz, spielen in dem Buch eine wichtige Rolle. Sie beschreiben auch tatsächlich ihr Sterben. Ich zitiere einmal, als Tante Anna ausatmet, dann beginnt jener Augenblick, der für uns nicht zu begreifen ist, und nimmt sie in seine Arme. Zitat Ende. Also ist mit dem Tod nicht alles aus?
Das habe ich mich dann danach wieder sehr gefragt, weil wir es einfach nicht begreifen. Also ich bin nicht mehr so christlich, dass ich diese Gewissheit habe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber diese Situation ist so unvorstellbar, dass diese Frage des Religiösen einfach automatisch aufgeworfen wird und dass man sich automatisch mit ihr beschäftigen möchte und man da eben auch als Mensch wieder nach Antworten sucht und sie dann, wie gesagt, beim Begräbnis fand ich das dann sehr schön, sozusagen diese aus meiner Kindheit stammende Tradition des katholischen Ritus sozusagen zu empfinden und zu merken, wir sind jetzt hier in einer gemeinsamen Messzeremonie.
Ihr Buch sucht da auch nach Antworten. Ich zitiere nochmal: Niemand von uns, der sich auf dieser Seite des Lebens befindet, versteht, was passiert, wenn ein Mensch auf die andere Seite wechselt. Mit dem Augenblick des Todes hebt eine neue Ewigkeit an. Und man ist selbst ein Nichts in dieser Ewigkeit. Das ist ein Zitat. Und dann heißt es an einer anderen Stelle im Buch: Ich glaube weder an das Jenseits noch an Seelenwanderung, aber indem wir dieses Leben mit Menschen teilen, gewinnen wir ein Stück Unsterblichkeit. Wie ist das gemeint?
Zunächst mal, ich bin, was eben diese Antworten auf die Jenseits- oder Todesfrage angeht, einfach nicht mehr so im christlichen Glauben verankert, dass ich glauben würde, das ist die richtige Wahrheit. Sondern ich denke, Kulturen haben die unterschiedlichsten Antworten darauf gegeben. Für mich stehen die nebeneinander. Was nun die Wahrheit ist, niemand kann auch sagen, Gott gibt es nicht. Ja, auch das können wir nicht beweisen. Letztendlich kommt es sehr darauf an, bei meiner Sinnsuche, was ist das Leben als ein geteiltes Leben in unserem Diesseits mit Menschen? Mir hat sehr gut gefallen die Theorie sozusagen der Wellen, dass wir alle, ob wir kleine Existenzen sind oder größere, in unserer Umgebung Wellen ausstrahlen mit dem, was wir tun, mit unseren Entscheidungen, mit unseren ethischen Überzeugungen und so weiter, die weitergeben. Und dass diese Wellen sich so wie auf einem See sozusagen, wenn man einen Stein hineinwirft, sich dann wieder weiter ausbreiten und bei anderen Menschen wieder weitergetragen werden. Dieses Weitertragen dessen, wofür wir stehen oder wofür wir leben, das ist für mich dann ein Anteil an der Unsterblichkeit. Und da haben wir auch einen Anteil an der Verantwortung für unsere Welt.
Also gewissermaßen leben wir in unserem Charisma weiter.
Ja, wenn man das so nennen will, es ist auch etwas, wo man ja hofft, nicht gleich in Vergessenheit zu geraten. Diese Vergänglichkeitsfrage, wo geht man hin, nicht nur als physische Person, sondern bleibt von dem Leben was, wofür man gekämpft hat, etwas. Und das ist natürlich am meisten, wenn man Kinder hat, dass man da erstmal in Erinnerung ist, im Umfeld. Also Lehrer hinterlassen ja wirklich sehr viel, sind so prägende Figuren. Oder wenn man Glück hat, als Journalist und als Schriftsteller auch ein bisschen was, dann ist das sozusagen, wenn Sie so wollen, das Charisma, was da von einem weitergegeben wird.
Herr Kohn, wie geht es denn Ihnen? Worauf werden Sie beim Älterwerden besonders achten, nachdem Sie sich so ausführlich mit diesen Themen Sterben, Tod, Demenz auseinandergesetzt haben?
Ich achte es als wirklich sehr wichtig, dass wir mit denen, die sich mal um uns kümmern können, hoffentlich oder werden, gut sprechen. Generell will dieses Buch eine Anregung zum Dialog sein. Also auch eben mit diesem gewissen Humor, der in diesem Buch ist, zu sagen, lasst uns über diese Themen reden und nicht uns zurückziehen in unsere Muschelschale irgendwie, weil wir können mit Demenz nicht medizinisch umgehen. Wir können sie nicht verstehen, wir können sie nicht beherrschen. Wir können nur als Angehörige mit anderen drüber reden, mit den Erkrankten reden. Genauso muss man mit denjenigen reden und sich Gedanken machen, was wird sein, wenn ich dorthin komme, in diesen Zustand komme, was möchte ich dann? Man eine Patientenverfügung, aber auch Vorstellungen über die Form, wie man begraben werden möchte und so weiter. Also frühzeitig, bevor es einem allzu sehr schon auf die Nägel drückt, weil der Tod gehört zu uns, er ist so elementar, wie gesagt, als Sinnstifter. Und deswegen sollten wir uns einfach auch ganz offen mit dem Thema auseinandersetzen.
Und das sollten wir allein unserer Liebsten, die uns umgeben, wegen tun, weil die dann genauer wissen, ja, was wir uns wünschen oder gewünscht hätten, was passiert im Fall einer schlimmen Demenz oder ja, wenn wir sterben.
Absolut, weil es ist ja für die Angehörigen immer auch, also ich habe es auch bei meiner Frau erlebt, als ihre Mutter dann an Schläuchen hing und die Frage war, sollen wir jetzt die Magensonde verlegen lassen oder darf sie eben gehen, ja? Und da war es dann eben sehr, sehr wichtig, eben diese entsprechende Patientenverfügung auch in der Hand zu haben. Und das ist natürlich noch besser, wenn man vorher drüber gesprochen hat.
Vielen Dank, Norbert Krohn. Im Nachwort zu seinem Buch mit dem Titel »Manchmal ist es sogar lustig, meine Mutter, ihr langes Leben und ich« schreibt Norbert Krohn: »Ich habe die Hoffnung, dass dieses Buch allen Betroffenen dabei ein wenig hilft, mit der schwierigen Lage besser umzugehen und dass es ein Bewusstsein bei allen Leserinnen und Leser schafft, worauf sie selbst beim Älterwerden achten wollen.« Zitat Ende. Dieses Buch ist, weiß Gott, kein Ratgeber für richtiges Sterben, aber es lädt zum Nachdenken ein über unsere Vergänglichkeit, über den Tod, über das Älterwerden. Norbert Krohns Buch ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Es hat 350 Seiten, kostet 23 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröer.